Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um CrossFit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Heute gibt es mal wieder eine Folge zu, ja, ich würde fast sagen, meinem Lieblingsthema, beziehungsweise dem Thema, das mir so am meisten Freude bereitet, neben dem ganzen Sport machen, Schlafen. Also ich schlafe einfach unglaublich gerne, weil ich für mich festgestellt habe, dass gut schlafen und effektiv schlafen und ausreichend schlafen mir einfach sehr, sehr viele positive Benefits gibt, die, ich glaube, es gibt nichts anderes in meinem Leben, was mich eben so, ja, fit und aktiv hält, wie eben der Schlaf. Und ich glaube, das ist auch nicht nur eine subjektive Meinung meinerseits, sondern mittlerweile auch durch ganz, ganz viele Studien objektiv belegt, dass eben Schlafen so den krassesten Impact auf Zufriedenheit, Gesundheit und allerlei hat. Und ja, ich spreche ab und zu mal darüber, meistens aus eigenen Erfahrungen zum Thema Schlafen. Aber ich habe jetzt durch Zufall bei einem Podcast-Kollegen von mir, beim Chris Surell, mal reingehört. Und der Chris, der beschäftigt sich in seinem Job auch relativ viel mit dem Thema Schlafen. Und er hat über eine sehr, sehr spannende Studie gesprochen, zu der Studie hat er auch eine eigene Podcast-Folge gemacht. Und ich fand das total spannend, weil das ist so ein Thema, was, glaube ich, 9 von 10 Leuten, die ich kenne, betrifft. Und ich wollte das einfach mal mit euch teilen. Also im Prinzip, ihr könnt euch auch genauso gerne die Folge von Chris anhören. Das ist ein bisschen ausführlicher, was er da erzählt. Ich möchte das für mich zusammenfassen und durch meinen Filter mit euch teilen, damit das so ankommt, wie ich das eben auch verstehe. Und ich verlinke natürlich am Ende die Studie auch drunter. Die ist auch gar nicht so lange und die ist auch super verständlich. Das heißt, selbst wenn man jetzt nicht wissenschaftlich krass fundiert ist, also wenn man ein bisschen Englisch kann, dann sollte man sich diese Studie unbedingt mal angucken und auch mal durchlesen, weil das sind ein paar Seiten und am Ende mit einem gewissen Grundverständnis kann man das auch super verstehen. Aber wie gesagt, es geht auf jeden Fall in dieser Studie darum, dass angeschaut wurde, was passiert, wenn Menschen unter der Woche zu wenig schlafen und dann am Wochenende den Schlaf nachholen. Also die Grundhypothese ist, in diesem Falle kann man Schlaf nachholen, also kann man dieses typische am Wochenende ausschlafen. Bringt das was? Also hat das einen positiven Effekt auf das Schlafdefizit, was ich unter der Woche irgendwie anhäufe, weil ich halt unter der Woche gerne spät ins Bett gehe und morgens aufgrund von der Arbeit früh raus muss und dann am Wochenende haben die meisten Leute ja irgendwo Zeit, ne, und können dann ein bisschen die Puppen pennen und reicht das aus, um den Schlaf, den man unter der Woche verliert, aufzuholen oder eben nicht? So, jeder, der keinen Bock hat, sich die ganze Folge anzuhören, ich kann das mal kurz abkürzen und die kurze Antwort ist, nein, es reicht nicht, also Schlaf kann man nicht nachholen. So, jetzt könnte die Folge zu Ende sein, nee, natürlich nicht, aber es geht, wie gesagt, in dieser Studie darum, um das herauszufinden und ich kann euch mal ganz kurz so ein bisschen was zu dem Studiendesign erzählen, also wie die Studie aufgebaut war. Es haben 36 Leute mitgemacht, gesunde Menschen, Männer und Frauen, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Verteilung war, auf jeden Fall gab es 3 Testgruppen und in Testgruppe 1, da durften die Leute nachts oder tags so lange schlafen, wie sie wollten, allerdings maximal 9 Stunden. Ja, das ist ja auch so das Maximale, was ein normaler Mensch schläft, ne, wenn er Zeit hat. In Gruppe Nummer 2, da durften die Leute nur 5 Stunden schlafen, maximal, ne? Also deutlich verkürzt, wenn man das mal so vergleicht mit dem, was so die, ja, die Vorgabe oder so der Klassiker ist, den man so kennt. Ja, schlafe 7,5 bis 9 Stunden. Na, da sind 5 Stunden schon doch relativ wenig. Und Testgruppe 3 durfte unter der Woche, also Montag bis Freitag, eben diese 5 Stunden schlafen und am Wochenende dann ohne Begrenzung nach oben hinweg so viel, wie sie wollten. Also allen Schlaf, den man irgendwie unter der Woche vergeudet hat, durfte man wieder nachholen. Und diese Leute wurden ins Schlaflabor gesteckt, um das natürlich auch zu tracken. Und bevor die Studie losging, durften sie erstmal 3 Tage sich so ein bisschen akklimatisieren, weil normalerweise, wenn man irgendwie, na, aus seiner Gewohnheit heraus was Neues macht, da schleichen sich dann Fehler ein und deswegen musste das Ganze am Anfang erstmal normalisiert werden und die Leute, wie gesagt, durften sich erstmal eingrooven, einschlafen, bis dann eben dieser Test begonnen hat. Das Ganze ging 9 Tage und ja, also die Grundhypothese war eben, kann man eben den Schlaf, den man unter der Woche eben nicht hat, am Wochenende aufholen. Also wie gesagt, diese Gruppe 3 ist ja genau dieser Typ Mensch, der unter der Woche eben zu wenig schläft und am Wochenende das dann eben nachholen möchte. Typ 1, das bin so ich, ne? Also ich schlafe halt jede Nacht genug, weil ich halt Schlaf maximal priorisiere und für mich das sehr wichtig ist und ich durch meine Arbeitszeiten auch relativ gute Schlafmuster auch mir angewöhnen kann. Und die Gruppe in der Mitte war so diese zweite Testgruppe der Menschen, die halt wenig schläft. Ne? Und spannend wird es natürlich am Ende auch, wenn man vergleicht, wie schneiden diese beiden Gruppen eben miteinander ab. Also einmal die Gruppe, die Schlaf am Wochenende nachholt und einmal die das eben nicht macht, die dauerhaft wenig schläft. Ja, so, also ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ne? Das Resultat ist eben, dass Schlaf nachholen laut diesen Studienergebnissen einfach nicht möglich ist. Und was hat die Studie denn genau getestet? Also welche Parameter wurden denn da zu Rate gezogen? Einmal die Schlafdauer und Schlafqualität, dann der sogenannte zirkadiale Rhythmus, dann das Essverhalten und das Körpergewicht und am Ende noch die Insulinsensitivität. So, und anhand dieser vier verschiedenen Parameter wurde dann eben festgestellt, wie die einzelnen Gruppen miteinander abschneiden. So, und gerade beim Thema Schlafdauer und Qualität ist ja klar, ne? Also wenn ich nur 5 Stunden schlafe, ist meine Schlafdauer ja deutlich niedriger, als sie eigentlich sein müsste, wenn man mal diese 7,5 Stunden oder wenn du halt super gebiohackt bist, reichen vielleicht auch 6,5 bis 7 Stunden, aber deutlich zu wenig halt mit 5, ne? Also du hast auf jeden Fall in jeder Nacht, wo du nur 5 Stunden schläfst, ein deutliches Schlafdefizit. Und das Schlafdefizit, das hast du nicht nur, was die Gesamtschlafdauer angeht, das hast du vor allem eben auch, was den erholsamen Schlaf angeht, ne? Also sowohl Tief- als auch REM-Schlaf. Und das kam in dieser Studie auch natürlich ganz krass bei raus, dass du in den Nächten, wo du eben nur diese 5 Stunden Schlaf hast, dass da ein deutlicher Unterschied ist zwischen dem, wie ein erholsamer Schlaf aussehen sollte und wie er dann wirklich ist. Na, das ist aber relativ klar. Also ich meine, das ist jetzt nicht so bahnbrechend. Also wenn du dir jetzt vorstellst, okay, ne, ich schlafe nur 5 Stunden und sollte eigentlich 7,5 schlafen, das ist ja okay. Also dafür bräuchte man jetzt vielleicht diese Studie nicht. Ja. So, wenn man jetzt sich aber mal vorstellt, man hat diese 5 Tage unter der Woche, wo man eben nur diese 5 Stunden schläft und man baut eben jede Nacht so 1,5 bis 2, vielleicht sogar 2,5 Stunden Schlafdefizit auf. Das sind ja unter der Woche dann 5 mal 2 bis 2,5, 10 bis 12,5 Stunden Schlafdefizit. In der Testgruppe, die Gruppe, die dann am Wochenende eben so lange schlafen durfte, wie sie wollte, haben die Leute über beide Nächte im Durchschnitt allerdings nur circa 3 Stunden mehr geschlafen. Das heißt, 3 Stunden, was sie an Schlafdefizit in Anführungszeichen wieder abgebaut haben, versus 10 bis 12 Stunden, was sie aufgebaut haben. Das heißt, am Ende der Woche war dieses Schlafdefizit immer noch richtig, richtig groß. Was natürlich irgendwo dafür spricht, ne, dass das, was du dir da unter der Woche antust mit deinen 5 Stunden, schon mal nicht hinten raus aufgeht, ne, was quantitativ die Zahlen alleine angeht. So. Weil du müsstest ja, um irgendwie 12 Stunden Schlafdefizit der Woche abzubauen, am Wochenende im Durchschnitt 6 Stunden länger schlafen. Also statt 7 Stunden müsstest du dann fast 13 Stunden im Bett liegen. Und sind wir mal ehrlich, wer geht freitagsabends um 8 ins Bett und steht dann am Samstag um 9 Uhr auf? Also das machen ja die wenigsten, ne? Die meisten machen es ja eher so, dass sie dann eben nochmal am Wochenende ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, ne? Und dann noch später ins Bett gehen, dann vielleicht so ein bisschen mehr in den Vormittag hineinschlafen, wo wir dann auch zum nächsten Punkt gleich kommen, ne? Also zum zirkadialen Rhythmus. Also unterm Strich, Resultat, das Schlafdefizit, was unter der Woche aufgebaut wurde, wurde nur zum Bruchteil, so maximal 25% am Wochenende wieder abgebaut. So, jetzt eben der nächste Punkt, ne? Zirkadialer Rhythmus, was ist das? Das ist so der körpereigene Rhythmus, die körpereigene innere Uhr. Und die ist bei jedem Menschen irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Die hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber wichtig zu wissen ist, dass dieser zirkadiale Rhythmus, der ist bei dir als Mensch in Stein gemeißelt. Das heißt, du hast, was gerade so im Körper hormonell auch abgeht, im Verlaufe des Tages verschiedene Dinge, die im Körper ablaufen, die an diesen zirkadialen Rhythmus gekoppelt sind. Und das ist ziemlich wichtig zu wissen, wie dieser zirkadiale Rhythmus für einen selbst funktioniert. Also das kann man zum Beispiel testen. Ich habe das auch gemacht mit einem RNA-Body-Clock-Test. da sagt dann der Test dir genau, wann wäre es für dich sehr gut zu schlafen, wann wäre es für dich sehr gut aufzustehen. Und das ist ganz gut zu wissen, weil wenn man zum Beispiel, bestes Beispiel ist Kinder, die in die Schule gehen. Ja? Du hast Kinder, denen fällt das morgens super leicht, früh aufzustehen und in die Schule zu gehen. Du hast aber auch Kinder, die morgens super matschig sind und die du kaum aus dem Bett rauskriegst. Das hat aber im Zweifelsfall gar nichts mit dem Kind zu tun und der Laune und der Lust des Kindes zu tun, sondern das kann auch einfach evolutionsbedingt sein, weil nicht jeder Mensch den gleichen zirkadianen Rhythmus hat. Es gibt sogenannte Frühaufsteher und es gibt Spätaufsteher. Und das ist auch evolutionsbedingt so, denn früher, wenn du dir mal vorstellst, ne, die Leute saßen um ihr Lagerfeuer herum und wenn die jetzt alle zur gleichen Zeit ins Bett gegangen wären, dann wäre halt so der Zeitraum relativ groß, wo sie potenziell angreifbar für irgendwelche Feinde wären. Deswegen hat sich das herausgestellt, dass manche Leute eben länger wach bleiben, um die Leute zu beschützen, die schon schlafen, und andere stehen eben früher wieder auf, um eben die Leute dann zu beschützen, die schon, ne, länger machen mussten und dann schon noch geschlafen haben. So. Und dementsprechend war die Zeit, in der die potenziell angreifbar waren, eben minimiert. Wahrscheinlich null war die nie, aber besser halt nur 4 Stunden unbewacht als halt 8 Stunden unbewacht. Und so hat sich das über die Evolution entwickelt, dass manche Leute eben lieber früher aufstehen und dadurch auch früher ins Bett gehen und eben umgekehrt. Ich bin glücklicherweise jemand, der gerne früher aufsteht und aber auch gerne früh ins Bett geht. Aber es gibt halt eben auch Leute, bei denen ist das anders. Und das ist halt immer auch so ein Problem der modernen Arbeitswelt. Man wird gepresst in dieses 9-to-5 oder eben auch bei Schulkindern, ne, 8 bis, keine Ahnung, 14 Uhr, obwohl das eigentlich vielleicht gar nicht zum körpereigenen Rhythmus passt. Und jetzt war ich ein bisschen ausschweifend, wichtig zu verstehen, also das beste Beispiel, was man da machen kann, ist so das Thema Jetlag. Ne, Jetlag, das kennt man. Wenn man irgendwie in eine Zeitzone reist, wo die Uhrzeit, also die Zeitzone sich geändert hat und deine körpereigene Uhr passt dann nicht mehr zu der Uhr vor Ort, dann merkst du, ah, okay, scheiße, es ist abends irgendwie 3 Uhr nachts und ich bin noch voll wach, weil in meinem Heimat dann vielleicht erst 18 Uhr ist. Oder du hast auf einmal Hunger zu Zeiten, wo du dir denkst, das kann doch gar nicht sein, weil halt einfach in deinem Heimatland gerade Mittagessenszeit ist. So, und das ist so dieses typische Problem, wenn du irgendwie verreist mit einem Jetlag, dass der Körper erstmal braucht, bis er sich so ein bisschen akklimatisiert hat. Aber Jetlag ist im Prinzip nichts anderes, als wenn du jetzt normalerweise zu einer gewissen Uhrzeit ins Bett gehst und zu einer gewissen Uhrzeit aufstehst und dann am Wochenende aber sagst, okay, ich gehe jetzt auf eine Party und gehe jetzt nicht mehr um 23 Uhr, sondern um 4 Uhr nachts ins Bett und stehe dann eben um 12 Uhr auf. Dann stehst du auch irgendwie 4-5 Stunden später auf als normal. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche. Dann hat dein Körper auch einen Jetlag. Das nennt sich Social Jetlag. Ne? Das ist also, wenn du quasi aufgrund der Rahmenbedingungen eben deinen Körper so ein bisschen manipulierst. Und das ist ein krasser Faktor, den viele Leute nicht auf dem Schirm haben, wenn man am Wochenende dann auf einmal zu anderen Zeiten ins Bett geht und aufsteht als unter der Woche. Und das zeigen eben auch diese Studien, dass das ein extrem negativen Effekt hat, auch den gesamten zirkadianen Rhythmus. Also das Beste, was du machen kannst unterm Strich ist, du suchst dir eine Zeit, wo du ins Bett gehst, idealerweise jeden Abend, und suchst dir eine Zeit, wo du morgens aufstehst, jeden Morgen. Ne? Also das hört sich jetzt so spießig an, aber ich sage immer, der Best Case, das Beste, was du machen kannst, und ziehst das dann durch, weil das ist für deinen Körper am besten. Der braucht diese Routine. Der mag das überhaupt nicht, wenn es mal so ist und mal so ist. Und das zeigen eben auch diese Studienergebnisse. Das ist ganz, ganz spannend, weil gerade auch wenn wir jetzt hier zum nächsten Punkt, zum Thema Essverhalten und Körpergewicht gehen, also wie sich das Essverhalten und Körpergewicht eben dieser drei Gruppen verändert hat, fällt hier extrem auf, dass in Gruppe 3, also dieser Wochenendschlafgruppe, dass das Essverhalten extrem sich verändert hat und das Körpergewicht auch. Ich glaube, die haben ich muss jetzt hier mal genau reingucken, ich glaube bis zu 1,3 Kilo zugenommen. Ah, hier steht's, ich habe es gefunden, ja. 1,3 Kilo in einer Woche aufgrund des veränderten Essverhaltens. So, und warum ist das so? Das liegt daran, dass wenn man jetzt schläft, dass im Schlafen oder generell durch diesen körpereigenen Rhythmus im Körper Hormone ausgeschüttet werden. Und da sind auch Hormone mit dabei, die regeln so ein bisschen den Appetit. Und wenn man halt dauerhaft müde ist, also dauerhaft Schlafentzug hat, dann werden vermehrt Hormone ausgeschüttet, die eben diesen Appetit anregen und die gleichzeitig auch das Sättigungsgefühl so ein bisschen lahmlegen. Ja? Und dementsprechend hast du dann halt auch deutlich mehr Hunger und vor allem auch das Thema Heißhungerattacken ist hier so ein Thema. Ne? Also viele Leute da draußen, die vielleicht denken, ja, woher kommt das denn, dass ich immer so Heißhungerattacken habe? Ich weiß ja gar nicht. Alles führt am Ende wieder zu dem Thema Schlafen. Ne? Wenn du nicht richtig schläfst, wenn du keine Regelmäßigkeit in deinem Schlaf drin hast, dann weiß dein Körper gar nicht, was, wie, wo, wann abgeht. Und dementsprechend weiß er auch gar nicht, wann er welche Hormone wie ausschütten soll. Und daher kann es dann dazu führen, dass du auf einmal abends um 11 Uhr auf der Couch liegst und dir denkst, boah, jetzt so eine Tafel Schokolade, ne, zieh ich mir rein. Obwohl du es vielleicht eigentlich gar nicht willst. Ja? Aber das ist das große Problem. Dein Körper will es, also hormonell bedingt, und du musst dann mit deinem eisernen Willen dagegen ankämpfen. Das ist super schwierig. Viel einfacher wäre es doch, wenn man einfach versucht, dem Körper diese Entscheidung so leicht wie möglich zu machen, dass man es eben nicht möchte, indem man eben richtig schläft und hormonell das Ganze ins Gleichgewicht bringt. Also zumindest ist es bei mir so. Ne? Ich habe auch ab und zu mal Bock auf irgendwas. Aber in den seltensten Fällen liege ich abends um 10 auf der Couch und denke mir so, jetzt eine ganze Tüte Chips reinziehen, das wäre geil. Habe ich eigentlich nicht, weil ich meistens erstens mal um 10 Uhr schon im Bett liege, ja, aber zweitens einfach, weil mein Körper sehr, sehr gut auf diesen Rhythmus geprimed ist. Und das kam eben in dieser Studie auch raus, ja, dass du einfach, wenn du diesen unregelmäßigen Schlaf hast und gerade am Wochenende dann dieses Social Jetlag produzierst, indem du dann deinen Rhythmus aus dem Konzept bringst, dass du dann eben diese Heißhungerattacken hast. Und das ist halt extrem blöd, ne? Weil das führt dann wieder dazu, dass du dann Kilos drauf bekommst, die du eigentlich gar nicht willst. Das stresst dich dann wieder zusätzlich. Ja, und am Ende wollen wir ja eigentlich genau das Gegenteil erreichen. Diese Folge wird gesponsert von Reband. Falls ihr Reband noch nicht kennt, Reband ist der wahrscheinlich bekannteste und größte Hersteller für Kniebandagen im CrossFit-Bereich. Und ich selbst nutze die Produkte schon seit über 10 Jahren. Das heißt, nach dieser langen Zeit kann ich höchstwahrscheinlich ein sehr qualifiziertes Feedback dazu abgeben. Und ich muss sagen, nach 10 Jahren habe ich immer noch die gleichen Bandagen, die ich vor 10 Jahren gekauft habe. Und das spricht, glaube ich, für die Marke. Die Qualität ist einzigartig. Also die Nähte reißen nicht auf, die Passform ist die gleiche. Es gibt ein Wäschenetz dazu, das heißt, man kann die auch in die Waschmaschine mit reinpacken, dann riechen sie auch wieder gut. Und gerade wenn man viele Workouts macht mit Lunges, mit Burpees, also wo die Knie den Boden berühren, dann will man immer Bandagen tragen. Da hast du keinen Bock auf blaue Flecke an den Knien. Oder wenn du Boxjumps machst und Wallballs und merkst, die Knie brauchen ein bisschen mehr Stabilität, dann schnapp dir ein paar Kniebandagen und ich würde keine Kompromisse machen und mir bei Reban welche besorgen. Auf www.reban.de sparst du mit dem Code CFAB15 15% auf deinen Einkauf und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. So, letzter Punkt war das Thema Insulinsensitivität. So, Insulin ist ein Hormon, das wird ausgestoßen von der Bauchspeicheldrüse und Insulin regelt den Blutzucker. Das heißt, Insulin führt dazu, dass der Blutzucker in die Zelle kommt. So. Und Diabetes, ne, das ist den meisten ja irgendwie ein Begriff. Diabetes, zum Beispiel Diabetes Typ 2, ist eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, die dazu führt, dass die Bauchspeicheldrüse nicht so Insulin produzieren kann, wie sie eigentlich produzieren sollte und dementsprechend das Insulin aus dem Blut nicht in die Zelle reinkommt. Und das ist ja eine der krassesten Volkskrankheiten weltweit überhaupt, wo die meisten Leute auch irgendwo gefühlt dran sterben, neben Krebs und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das Thema Insulinsensitivität. Ich müsste das gerade nochmal hier... musst du das hier gerade nochmal buchstabieren. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als wie deine Zellen auf das Insulin ansprechen. Ja, also wie gut die funktionieren. Und gerade bei Typ 2 Diabetes ist es eben so, dass die Insulinsensitivität abnimmt, also dass diese Zellen eben nicht mehr so gut drauf ansprechen. Und das kam hier in dieser Studie bei raus, dass die Insulinsensitivität innerhalb von diesen 9 Tagen um bis zu, ich glaube, 25-30% abgenommen hat. Super krass. Innerhalb von 9 Tagen, ja. Das ist ein super krasses Ergebnis. Da gab es auch mal eine andere Studie, da wurden College-Studenten auch mit Schlafentzug auseinandergesetzt. Die durften 5 Tage lang maximal 5 Stunden schlafen. Und da kamen ähnliche Ergebnisse zum Thema Insulinsensitivität raus. Die waren dann gefühlt in einem Vorstadium von Diabetes Typ 2 nach den 5 Tagen. Krass. Also richtig, richtig krass. Das Gute ist natürlich, bei so einer kurzen Zeit kann man das alles wieder rückgängig machen. Aber jetzt stell dir doch mal vor, du bist jetzt wirklich jemand, der seit Jahren das durchzieht. Unter der Woche zu wenig schlafen, am Wochenende Schlaf aufholen und denkst dir dann immer, ja, das wird schon passen, das wird schon reichen. Ja. Aber das ist halt genau das Thema. Diese Studie, auch wenn es jetzt wirklich nur 36 Probanden waren in dieser Studie, zeigt, dass eben genau diese Hypothese, kann ich Schlaf am Wochenende durch mehr Schlaf, also Schlafverlust durch mehr Schlaf aufholen, dass sie nicht stimmt. Dass es einfach nicht funktioniert. Das heißt, du kannst Schlaf nicht aufholen. Das heißt, alles, was du unter der Woche weniger schläfst, ist in Anführungszeichen weg. So. Und dementsprechend müssen wir gucken, dass wir es schaffen, dieses Schlafdefizit, was die meisten ja irgendwo haben, dass wir das so gering wie möglich halten. Weil Schlafen ist mit so das Wichtigste, was du machen kannst für deinen Körper. Ne? Dieses Thema, wenn du krank bist, solltest du viel schlafen, das kommt nicht von ungefähr. Schlaf heilt alle Wunden, in Anführungszeichen, sowohl die emotionalen als auch die körperlichen Wehwehchen. Ja? Im REM-Schlaf wird relativ viel in der Psyche gemacht und im Tiefschlaf wird relativ viel körperlich gemacht. Und ohne Schlaf, also du kannst eine Zeit lang ohne Wasser auskommen, ne? Kein Problem. Nicht zu lange, aber eine gewisse Zeit. Du kannst eine viel längere Zeit ohne Essen auskommen. Aber beim Schlafen ist es das Allergleiche. Nach ein paar Tagen Schlafen, wie beim Wasser auch, irgendwann fällst du einfach um. Ich glaube, der Guinness World Record für so lange Schlafen, wie nur, nicht schlafen, wie nur geht, ist irgendwie 11 Tage. Und ich glaube aber, jeder, der schon mal eine Nacht durchgemacht hat, weiß, wie hart das ist, mal lange nicht zu schlafen. Und das ist auch absolut nicht gesund. Ja, also die körperlichen Schäden und die emotionalen Schäden, die dadurch entstehen können, dass man zu wenig schläft, die sind einfach gigantisch. Ne? Und ich finde diese Studie, also ohne dass ich jetzt, ne, also ich wusste das natürlich vorher, auch aus der eigenen Erfahrung, aber ich finde diese Studie extrem cool, weil die so auch ein bisschen so die Augen öffnet und vielleicht dem einen oder anderen, der momentan eben genau das praktiziert, dieses unter der Woche wenig schlafen, am Wochenende versuchen Schlaf aufzuholen, das mal so ein bisschen vor Augen zu führen, dass das eben genauso schädlich ist wie eben dauerhaft wenig schlafen, weil das war auch eines der Ergebnisse, die Unterschiede zwischen ich schlafe jeden Tag nur 5 Stunden zu ich schlafe unter der Woche nur 5 Stunden und hole dann am Wochenende den Schlaf auf, die war nicht gravierend. Also man könnte jetzt ja meinen, dass die Leute, die dauerhaft wenig schlafen, noch viel schlechter abgeschnitten hätten, als die, die am Wochenende Schlaf aufholen. Aber nope, ist nicht so. Also ne, das am Wochenende mehr schlafen hilft dir langfristig nicht. Es ist natürlich besser, als es dauerhaft nicht viel zu schlafen, aber es hilft dir auf keinen Fall, dass du an den Punkt kommst, wo du da bist, wo du eigentlich sein könntest, wenn du regelmäßig viel schläfst. Was kann man also machen, um das Thema Schlafen für sich so ein bisschen zu verbessern? Naja, also erstmal anfangen, sich darüber bewusst zu werden, wie es eigentlich um einen steht. Und da hilft in der Regel etwas, was dir aufzeigt, wie gut oder wie schlecht du das eigentlich machst. Ich trage ja einen Whoop Activity Tracker, es gibt da auch andere, aber ich finde es immer ganz geil, weil beim Whoop musst du gar nichts machen. Da gehst du abends ins Bett und stehst morgens auf und das Teil zeigt dir dann ganz genau, wie viel hast du geschlafen, wie viel qualitativ guten Schlaf, also REM-Schlaf und Tiefschlaf hast du, wie viel leichten Schlaf hast du, wie oft bist du aufgewacht, wie war deine Herzfrequenz, wie war deine Herzfrequenzvariabilität und so weiter und so fort. Also alles Faktoren, die auf meine Erholung auch irgendwo hindeuten. Und das macht's halt jeden Tag und dann akkumuliert jede Woche, jeden Monat und du siehst wirklich extrem gut, wie sich das für dich entwickelt. Also Thema Bewusstsein Nummer 1. So, wenn du dir dann darüber bewusst bist, wie es eigentlich ist, dann kannst du Entscheidungen treffen, in welche Richtung es geht. Also wie wichtig ist dir das Thema Schlaf? Ja, und diese Studie sollte eigentlich zeigen, dass es verdammt wichtig ist. Ja, und auch wenn du mich fragst, ist es verdammt wichtig. Aber da kannst du halt anfangen, irgendwo mal gucken, wie schafft man das eigentlich? Wenn du halt jeden Morgen zu einer gewissen Uhrzeit immer aufstehen musst, dann musst du vielleicht versuchen, am Abend davor ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Vielleicht, indem du deinen Alltag ein bisschen umstrukturierst, vielleicht, indem du abends ein bisschen weniger Serie guckst, keine Ahnung. Ja? Du kannst natürlich auch versuchen, wenn das mit der Gesamtschlafdauer nicht besser wird, deine Schlafqualität, also die Menge an Tief- und REM-Schlaf zu optimieren. Zum Beispiel, indem du abends nicht mehr so spät isst, indem du abends Blaulicht meidest. Ja, also gibt es auch verschiedene Tipps und Tricks, die man anwenden kann, um seine Schlafqualität zu verbessern. Du kannst dann natürlich versuchen, genauso spießig zu werden wie ich und nicht mehr rauszugehen am Wochenende. Nee, Spaß natürlich nicht. Aber einfach so ein bisschen zu gucken. Ne? Muss ich dauerhaft irgendwie Party machen oder ist mir meine Gesundheit auch wichtig? Na, Thema Alkohol brauchen wir gar nicht drüber sprechen, dass das der absolute Schlafkiller ist. Also man muss sich einfach so ein bisschen ehrlicherweise eingestehen, wie wichtig ist mir das Thema Schlafen und welchen Stellenwert hat es für mich und dementsprechend einfach so ein bisschen, ja, die Weichen stellen. Also ich fand, wie gesagt, diese Studie extrem gut, augenöffnend. Ich verlinke die auch hier drunter. Vielen Dank immer, lieber Chris, dass du diese Studie einmal durchgeleuchtet hast. Natürlich in deiner Podcast-Folge das Ganze viel wissenschaftlicher und viel mehr mit Tiefgang durchleuchtet hast. Ich verlinke gerne auch nochmal die Folge von Chris. Ich habe das jetzt ja alles nur in meine Worte gepackt und versucht, nochmal so ein bisschen mit meinen eigenen Erfahrungen anzureichern. Ja, und ich hoffe, du konntest was mitnehmen und ich wünsche dir auf jeden Fall einen erholsamen Schlaf, ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!